angenehm ist und schön ist und man hinterher rausgeht und einfach Amen dazu sagt, alles ist gut und man kann einfach so weiterleben, dann steckt euch die Finger in die Ohren und sagt die ganze Zeit la 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 la, damit ihr es nicht hört, okay? Aber nicht hier, bitte. Also leise la 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 sagen, dass ich es nicht mitkriege. Es wird herausfordernd, glaube ich, und ich möchte mich entschuldigen, falls ich irgendjemanden damit auf den Schlips trete. Es ist wirklich beabsichtigt. Also schreibt mir bitte keine Mails, außer an die E-Mail-Adresse spam@kreis.info. Okay? Wenn ich mich in der letzten Zeit beobachtet habe und wenn ich so die letzten Wochen Revue passieren lasse bei mir, dann fällt mir auf, dass meine Art und Weise, wie ich Prioritäten setze und das dann auch lebe, dass das eigentlich aus meiner Sicht für mich nicht sehr ehrlich ist. Es gibt Dinge, wenn man mich fragen würde, da würde ich sofort sagen, ja, die sind für mich absolut höchste Priorität. Und es gibt Dinge, die sind für mich absolut niedrigste Priorität. Schön, wenn man sie macht, aber sie sind echt unwichtig. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, würde ohne keine Probleme haben, so eine Prioritätenliste aufzustellen. Aber wenn ich dann mein Leben betrachte, dann spricht mein Leben eine ganz andere Prioritätenliste. Ich merke, dass Dinge, die mir total wichtig sein sollen oder wo ich sage, die sind mir wichtig, die behandle ich, als wenn sie total unwichtig wären. Und Dinge, die mir total nebensächlich sind, die haben einen so hohen Wert. Also wenn ich mein Leben betrachte, wenn ich meine Zeitplanung betrachte, wenn ich die Menge meiner Gedanken betrachte, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich möchte, dass es mir wichtig ist, und dem, was mein Leben spricht. Kennt ihr das? Als wir sind jetzt umgezogen nach Wermelskirchen und wir haben dann so ein bisschen rumrenoviert. Also, was man halt so macht. Tapezieren, streichen, Möbel reinstellen, schön machen. So, und da macht man ja auch so eine Prioritätenliste. Was muss als erstes sein? Also als erstes verputzt man die Wände, bevor man dann sie streicht. Aber dazwischen muss man auch die Tapete dran machen. Weil wenn man das in der falschen Reihenfolge macht, dann sieht das nicht so toll aus hinterher. Also man macht so eine Prioritätenliste und spricht das auch durch. Das Zimmer ist das Wichtigste. Das Zimmer, das können wir mal hinten anstellen. Und was müssen wir wann machen? Und die Linda hat mir geholfen, über mich selbst fremd zu reflektieren und hat mich darauf hingewiesen, dass ich eigentlich wieder dieser Prioritätenliste handle. Denn es gibt da einen Raum den nennen wir die Bibliothek, und die Bibliothek, haben wir beide gesagt, ist eigentlich erstmal zweitrangig, weil als erstes sollte das Bett aufgebaut sein, bevor die Bücher ihren Platz zum Schlafen finden. Und die Küche sollte erstmal laufen, bevor man dann irgendwie einen bequemen Lesesessel da drin hat. Wisst ihr, so prioritätmäßig. Und wir waren beide einverstanden. Und trotzdem hat die Linda mir gesagt, und die Bibliothek ist am schönsten geworden und sie ist als erstes fertig geworden. Weil ich gemerkt habe, ganz unbewusst, dass ich dieses, was auch mein Arbeitszimmer ist, irgendwie, immer wenn ich Zeit hatte, habe ich an diesen Dingen rumgeschraubt. Und es war schneller fertig als jeder andere Raum. Und irgendwie, das gab dann auch gewisse Spannungen bei uns. Und im Nachhinein muss ich feststellen, ja, ich wollte eigentlich ganz andere Sachen erstmal machen, aber hab dann, also meine Wunsch-Prioritätenliste war eine andere wie meine Lebensprioritätenliste. Also die mein Leben schreibt. Und dann stelle ich mir die Frage, was ist mir wirklich wichtig? Also, es ist gut und wichtig, wenn man sich das in regelmäßigen Abständen wirklich mal sich von außen betrachtet und nicht nur guckt, was möchte ich, dass es mir wichtig ist, sondern was ist mir wirklich wichtig? Und ich möchte dir diese Frage auch mal stellen, und deshalb könnte es unbequem werden, was ist dir wirklich wichtig? Und ich möchte es auch mal der Gemeinde stellen, was ist uns als Jesus Freaks Remscheid wirklich wichtig? Was ist unsere höchste Priorität? Stell dir mal die Frage, wofür lebst du? Wofür wärst du bereit zu sterben? Wofür gibt es die Jesus Freaks? also hier diese Gemeinde, wofür wäre sie bereit, sich aufzugeben? Und frag mal dein Herz und dann nutz deine Taten, also die Gabe, dich von außen anzugucken, als Prüfer, ob diese Liste auch wirklich echt ist. Als Beispiel, ich hatte eine Zeit, da habe ich mal zu viel illegale Rauschmittel zu mir genommen. Drogen. Und in dieser Zeit hätte ich nie gesagt, dass sich mein Leben um Drogen dreht. Es drehte sich um Spaß haben, um Partys, um alle möglichen Dinge. Mir war es auch wichtig, dass ich irgendwie meine Ausbildung noch hinkriege. Und alle möglichen Dinge waren mir wichtig. Und die Drogen, die haben es einfach nur lustig gemacht. Aber wenn ich im Nachhinein, und ich glaube, da können mir die meisten Ex-Drogis recht geben, zustimmen, wenn ich im Nachhinein mein Leben betrachte, dann hat sich mein gesamtes Leben von morgens bis abends, von montags bis freitags, nur um Drogen gedreht. Ich habe in der Woche irgendwie versucht, die Post-Drogen-Depression irgendwie loszuwerden, habe irgendwie versucht, mich bis Donnerstag durchzuschleifen. Donnerstag besorgt man sich das Zeug, freitags bis sonntags geht man feiern, und dann versucht man irgendwie wieder klarzukommen unter der Woche, um am nächsten Wochenende wieder zu ballern. Und hinterher ist man in die Disco gegangen, nicht um in die Disco zu gehen, um da Drogen zu nehmen, sondern man ist nur noch zum Drogen nehmen. Und irgendwann hat man die Disco ganz weggelassen und hat die Drogen zu sich kommen lassen. Dann ist man nur noch zu Hause gesessen, hat Drogen konsumiert, Drogen konsumiert, Drogen konsumiert. Aber ich hätte nie behauptet, dass das meine Priorität im Leben sei. Aber eigentlich hat sich mein ganzes Leben darum gedreht. Versteht ihr das? Dass wenn man mal wirklich ehrlich zu sich ist, und ich glaube, das ist auch das, was bei Befreiung von Süchten als erstes passieren muss, um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben, man muss einmal wirklich ehrlich zu sich sein und begreifen, dass diese Prioritätenliste, die man sich immer selbst vorlügt, falsch ist. Und dass es sich nur um die falschen Dinge dreht. Was ist uns wirklich wichtig? Ich möchte euch da wirklich Mut machen, euch mal zu hinterfragen. Bei dieser Frage bin ich über Mose gestolpert und über eine Aussage von ihm, die ich so unglaublich finde, dass ich ja damit mit euch reinschauen möchte. Die kann man mitlesen im 2. Mose 33, Exodus 33. Ich lese mal ab Vers 1. Der Herr sprach zu Mose: Zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel vor euch hersenden, der die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pesiter, Piviter und alle anderen Siter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Da entgegnete ihm Mose: Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesonnen bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb von allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Der Herr sprach zu Mose: Ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Wenn du nicht selbst mit uns gehst, sondern nur dein Engel, dann führe uns nicht hier weg aus der Wüste hinein in das verheißene Land. Ihr müsst euch diese Geschichte von, die Historie von Mose mal in dem Kontext auf der Zunge zergehen lassen. Mose wächst im Haus des Pharaos auf. Er wird dort auf die Schule geschickt und er wird trainiert in allen Dingen, die so ein Nachkommen eines Pharaos trainiert wird. Also herrschen, regieren, ein Volk führen. Er durchläuft diese ganze Ausbildung und von Anfang an wird sein Leben darauf ausgerichtet. Dann kommt es zu einem gewissen Bruch. Er muss fliehen. Er hat jemanden umgebracht. Er muss fliehen und verbringt viele, viele Jahre in der Wüste und hütet Ziegen. Das ist nicht das, so wie das Leben anfing, wo er sich darauf vorbereitet hat. Wenn ich in dieser Situation, würde ich sagen, okay, ich habe da eine Sache gemacht, die ist doof gelaufen, jetzt muss ich fliehen und jetzt vegetiere ich hier rum, habe eine Frau, aber Wüste und ein paar Ziegen, und das ist aber eigentlich nicht das, wofür mein Leben bestimmt war. Als er 40 Jahre alt war, das ist echt alt, also 40, ja nee, fuck, na, ja, also 40 Jahre alt war, das ist echt alt, um endlich seine Berufung zu hören vom Herrn. Das sollte eigentlich schon vorher passieren. Als er 40 Jahre alt war, passiert etwas Abgefahrenes. Gott spricht zu ihm durch einen brennenden Busch und sagt ihm, wofür er eigentlich geschaffen ist. Nämlich er sagt, du bist berufen, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen in das gelobte Land, was ich versprochen habe. In dem Moment teilt ihm Gott mit, dass sein Leben einen Sinn hat, nämlich den Sinn, und im Nachhinein wird er sehen, ah ja, deshalb diese ganze Sache, die ich auch schon durchlaufen habe, er soll dieses Volk in das verheißene Land hineinführen. Also sein Leben hat einen Sinn, und diese ganzen 40 Jahre, diese ganze Vorbereitung, und plötzlich merkt er, wow, da ist eine Vision von Gott drauf und mein Leben hat ein Ziel, einen Sinn. Und jetzt geht er zum Pharao, macht diese abgefahrenen Sachen mit Plagen und alles Mögliche und so. Und ich meine, stellt euch vor, du würdest jetzt zum Obama gehen und sagen, der Herr hat mich gesandt, ich soll ganz amerikanische Bevölkerung rausführen aus deiner Regierung. Also das Volk befreien, geh einfach, Obama. Das ist unwahrscheinlich, dass das funktioniert. So, also solche Form von Putsch gab es eigentlich echt selten. Und trotzdem macht er es, weil er weiß, Gott ist hinter ihm. Und es passieren abgefahrene Dinge, und er kann dieses Volk rausführen, Meer teilen, Ägypter ertrinken lassen, Wüste und Versorgung mit Manna und mit Wasser und also ganz, ganz krasse Dinge. Und die kommen an diesen Berg Sinai oder Horeb, je nach Übersetzung. Und Gott will da so ein paar Gebote dem Volk geben. Mose hoch auf den Berg, 40 Tage und ein Zwiegespräch mit dem Herrn, kommt wieder. Und was macht das Volk, was ja die ganze Zeit immer schon so schlecht bei der Stange zu halten war? Weil die waren ja immer am Murren, am Knurren und ach, wären wir doch in Ägypten geblieben und so. Jetzt kommt er wieder und die beten den Götzen an. Ey, 40 Tage, das ist ein guter Monat, haben die gebraucht, um zu sagen, okay, das mit dem Gott, das war jetzt ganz toll, aber naja, wir brauchen dann doch irgendwas anderes, und haben sich dann irgendwie aus Schmucks ein goldenes Kalb gemacht. Da flippst du aus als Leiter. Stell dir vor, Wolfgang, du würdest in den Urlaub fahren für 40 Tage, kommst wieder und die schlachten ihr Hühner. Da würdest du ausflippen, oder? Also wenn es ums Opfern ging. Ja. Also, ja. Und Mose flippt auch aus. Und der Herr flippt auch aus. Das ist auch der Grund, warum er sagt, boah, es könnte sein, wenn ich mit euch gehe, dass ich euch zwischendurch in einem Wutanfall umbringe, auslösche, weg. Das ist krass, wenn Gott sowas sagt, weil dass er sagt, es könnte sein, dass ich mal so kurz nicht bei Sinn bin und mich ausradiere, weil ihr mir so auf den Sack geht manchmal. Das ist krass. Und Mose fängt an, mit Gott zu diskutieren. Und Gott sagt, okay, ich kann da nicht mitgehen, weil könnte sein, dass ich mich nicht beherrschen kann, aber ich schicke einen Engel vor. Das ist ja nicht schlecht, wohl. Also wenn Gott zu mir sagen würde, hey, geh da hin und ich schicke einen Engel vor, dann wäre ich schon echt glücklich. Aber Mose sagt, nein, mein ganzes Leben ist darauf ausgelegt gewesen, dieses Volk in dieses gelobte Land zu bringen. Mein ganzes Leben ist darauf ausgelegt. Das ist der Sinn seines Lebens. Das war das, wofür er prädestiniert war, wofür er gemacht war. Aber wenn Gott nicht mitkommt, dann ist ihm das scheißegal, dass sein Leben einfach so verpufft und nicht den Erfolg hatte, den es hätte bringen können, weil Gott nicht mitgeht. Überlegt euch mal, was das für eine Entscheidung von Mose gewesen sein muss, zu sagen, okay, ich verzichte auf das, wofür, also mein Ziel zu erreichen, wenn Gott nicht mitkommen würde. Das ist eine krasse Aussage. Stell dir mal vor, Gott würde dieser Gemeinde, stell dir mal vor, wir lieben unsere Jesus-Freaks und wir wünschen uns, dass diese Gemeinde wächst und gedeiht und dass es ihnen gut geht. Und stell dir mal vor, Gott würde sagen, okay, zwischendurch bin ich mal so leicht gereizt und dementsprechend, also ich verspreche euch, dass diese Gemeinde wächst, gedeiht, groß wird, dass jeder Not geholfen wird hier, dass es keine Kranken geben wird, dass es keine Depression geben wird. Stell dir vor, alle Menschen, die hier reinkommen, denen wird wirklich gedient und es ist eine herrliche Gemeinschaft, es wird keine Spaltung geben und all diese Sachen, verspreche ich euch, ihr werdet wirklich auch Remscheid rocken und diese Stadt positiv beeinflussen, aber ich bin nicht dabei. Ich gucke mir das nur auf Distanz an. Wow. Wäre ich bereit, der meine ganze Energie da reinsetzt, dass es so einer Gemeinde, dass es vorangeht. Ich meine, so Gemeindebauer irgendwie, wäre ich bereit zu sagen, okay, dann will ich das nicht. Das ist krass. Und andersrum, was wäre, wenn all diese ganzen schönen Dinge, schöne Räume, schön alles und gemütlich und warm und so, wenn das nicht wäre, aber dafür, dass Gott dabei ist, würden wir viel Negatives erleben. Verfolgung und Leid und Gottesdienste unterbrücken. Und wobei, das kann cool sein. Also, wir haben in der Tiefgarage mal Gottesdienste gemacht. Das war eine tierisch geile Akustik. Ein halbes Jahr. Aber gut, okay. Nein, ist es nicht. Okay. Wisst ihr, das... Und es gibt dann noch viel schlimmere Situationen, wo man sich dann irgendwie gar nicht richtig treffen darf, wo man Angst haben muss, dass man irgendwie dann gleich verhaftet wird und so. Aber Gott ist dabei. Wow, was fühlt sich irgendwie, also ist man bereit, so einen Schritt zu gehen? Was ist einem wirklich wichtig? Was ist uns als Gemeinde wirklich wichtig? Ist es uns wichtig, dass wir unser Ziel erreichen? Oder ist es uns wichtig, dass Gott dabei ist? Ich meine, wenn Gott dabei ist, dann werden wir unser Ziel erreichen. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um die Herzenshaltung dabei. Okay, das eine, ihr müsst euch nicht entscheiden. Also wenn Gott dabei ist, dann werden wir euer Ziel erreichen. Weil wer in ihm bleibt und er in ihm, der wird viel Frucht bringen. Das ist so. Es geht hier um eine Herzenshaltung. Was ist uns wirklich wichtig? Warum treffen wir uns? Was ist unser höchster Schatz? Warum machen wir das hier alles? Und jeder von uns würde sagen, ja, natürlich machen wir das wegen Gott. Aber ich erlebe bei mir, dass es manchmal eine religiöse Aussage ist. Dass es nicht trifft. Dass es nicht den Kern trifft. Warum machen wir das? Wenn ich dann so jemanden sehe wie Stephanus. Stephanus wird predigt das Reich Gottes und dass Jesus der Messias ist und er wird dafür gesteinigt. Und steinigen ist, man legt einen auf den Boden und beschmeißt ihn mit Steinen, solange bis er tot ist. Das ist eine Prozedur, das kann, wenn die schlecht werfen können, recht lange dauern. Und wenn du einen guten Freund hast, dann versucht er gut zu werfen, dass du mit einem Schlag sofort weg bist. Aber das kann echt dauern. Und das tut weh. Und er predigt weiter und predigt weiter. Und so im letzten Moment hat er eine Vision und er sieht den Himmel offen und sieht Jesus neben Gott stehen. Herrlich, also wenn ich sterbe, möchte ich das auch sehen, aber ohne die Steine. So, und er sieht das und er ist so begeistert, dass seine letzten Worte sind, ich sehe den Himmel offen und ich sehe Jesus neben Gott stehen. Und genau deshalb wird er gesteinigt. Wenn er das für sich behalten hätte, hätte es sein können, wenn er aufgehört hätte zu predigen, hätte es sein können, dass sie ihn nicht umbringen. Aber sein Herz war so voll von Gott, dass er gar nicht anders konnte, als es rauszuhauen, egal was passiert. Ein Märtyrergeist, eine Märtyrersalbung ist nicht eine Salbung, dass man wie so ein Lemming versucht, irgendeinen Abgrund runterzuspringen, sondern es ist eine Salbung, die einen so begeistert von Gott macht, dass es einem egal ist, ob es sein Leben kostet. Wovon das Herz voll ist, sagt die Bibel, davon geht der Mund über. Wovon das Herz voll ist, davon gehen unsere Taten über. Was ist uns wirklich wichtig? Wenn uns Gott wirklich wichtig ist, Timer gucken. Wenn uns Gott wirklich wichtig ist, was kann ich machen, dass Gott wirklich mit seiner Nähe kommen kann? Ich meine, bei Mose, dem war die Nähe Gottes wichtig. Und was kann ich tun, dass Gott wirklich nahe kommt? Also Gott ist immer da, aber seine Nähe, seine Gegenwart, das gibt irgendwie noch einen Unterschied. Also Gott kann noch viel näher kommen. Seine Nähe, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Was kann ich tun, um einen Landeplatz zu schaffen für die Herrlichkeit Gottes, für seine Nähe? Da möchte ich mit euch ein Bild benutzen, das ich im Fernsehen mal gesehen habe. Und zwar ging es da um französische Fremdenlegionäre. Ich glaube, es gibt nur französische Fremdenlegionäre, also Fremdenlegionäre. Die mussten im Dschungel von Französisch-Guyana, das ist echt am Arsch der Welt, das ist da, wo der Pfeffer wächst, da mussten die in den Dschungel 30 Kilometer rein, um dort einen Grenzstein freizuhacken. Also der wächst immer zu und da musste der, das ist halt so. Grenzsteine müssen sauber sein. So einen Grenzstein zu putzen. Also sind die 30 Kilometer zu, ich glaube, 40 Mann, so ein Zug, in den Dschungel reingelaufen und haben dann irgendwie 2 Wochen gebraucht, um diese 40 Kilometer zurückzulegen, um an diesen Stein zu kommen. Weil im Dschungel läuft man nicht einfach mal so. 40 Kilometer kann man in Deutschland gut an einem Tag schaffen, aber im Dschungel dauert das länger. Und auf dem Weg dahin sind in die Füße weggefault und, also nicht weg, aber so, dass überall offene Wunden und Macken und Schlangenbisse und so. Und also, es ist wirklich krass gewesen. Das sind ja echt taffe Typen und die sind ausgebildet für so ein Zeug. Aber die sagen selber, man kann da nicht leben. Man kann nur versuchen zu überleben. Und 20 von den 40 Mann waren, als sie diesen Grenzstein geputzt hatten, waren so fertig, dass sie den Rückweg nicht mehr überlebt hätten. Also hat man gesagt, okay, wir brauchen Rettungshubschrauber, die Leute rausholen, die es nicht mehr schaffen. Aber ein Hubschrauber kann im Regenwald nicht landen, weil da sind ja Bäume und Gesträuche und Schlangen, auf die er treten würde. Und alles Mögliche, was verhindert, dass dieser Hubschrauber landen kann. Also, was macht man als Fremdlinge? Man macht einen Landeplatz. Und was haben die gemacht? Also ich möchte dieses Bild des Landeplatzes schaffen, das mal Landeplatzes bauen, mal benutzen, um zu gucken, was können wir machen, damit die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben, in unserer Gemeinde landet. Als erstes, sie haben angefangen zu roden. Also, man hackt alle Bäume weg, macht es schön gerade, schaufelt die Löcher zu. Was man so macht, damit, also so ein Hubschrauber, der braucht ja so Platz, also sagen wir mal so 25 bis 30 Meter im Durchmesser ist nicht schlecht für so einen Hubschrauber. 20 Meter vielleicht auch, je nach Modell. Braucht man halt eine große freie Fläche, die plan ist. Wo er nicht einsinkt, weil es ja auch matschig und so. Also haben die erstmal so einen ganzen Regenwald da weggeholzt. Was bedeutet das für uns? Bei uns gibt es, glaube ich, und ich muss das dazu sagen, Gottes Gnade ist da und Gott ist stark. Gott ist stark genug, um in jedem von uns zu landen. Also nur um das klarzustellen. Aber trotzdem ist es so, dass wir es ihm leicht machen können oder wir einfach uns darauf verlassen, dass seine Gnade groß genug ist. Aber ich persönlich möchte jemand sein, der es ihm einfach macht. Und dann kann ich gucken, Was sind da für Störer? Was sind die geistlichen Bäume, die verhindern, dass Gott landen kann, dass er eine freie Landeplatz hat? Und ich merke, es gibt in meinem Leben solche Störer, solche Bäume, und die muss ich wegroden. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist, was dich daran hindert, irgendwie, dass Gott es wirklich bequem hat zu landen. Das können Aktivitäten sein. Das kann ein Fernseher sein, das kann Sport sein, das kann Karriere sein, das kann alles, was dir wertvoll ist, sein. Das können Entscheidungen sein, die du mal getroffen hast, bewusst oder unbewusst, gegen Gott. Es können auch Entscheidungen sein, die andere Menschen für dich getroffen haben, gegen Gott. Wenn du unter dem Einfluss stehst, unbewusst von irgendwelchen Dingen, die Gott ausladen, dann kommt er nicht, weil Gott überrumpelt einen nicht, sondern er möchte eingeladen werden. Er möchte die Erlaubnis haben zu kommen. Und wenn du ihm diese entziehst durch deine Taten oder durch deine Entscheidungen, dann muss er sich auf Distanz halten, weil er dich wertschätzt und deine Entscheidung wertschätzt. Und das sind so Hindernisse, die den Landeplatz irgendwie uneben machen. Und wenn du möchtest, dass es leicht hat, dann rode dieses Zeug. Schau mal durch dein Leben, was dich davon abhält, dass Gott in Prio 1 ist. Man kann eine Prioritätenliste dadurch korrigieren, dass man etwas nimmt und es auf den ersten Punkt setzt. Man kann aber auch alle Punkte, die über diesen Punkt sind, wegroden und nach unten schieben und so rutscht dieser Punkt nach oben. Wisst ihr, wie ich das meine? Rodet euren Landeplatz für die Herrlichkeit Gottes, für seine Nähe, damit er kommen kann. Und lasst euch nicht von Unwichtigkeiten abhalten. Und das mag total radikal klingen. So eine Entscheidung mag radikal klingen und mag unangenehm sein. Aber du hast die Wahl. Entweder du herrschst in deinem Leben oder du lässt dich beherrschen in deinem Leben. Entweder du entscheidest, was passiert, welche Sache deine Priorität ist, oder aber die Unwichtigkeiten werden dir sagen, was deine Priorität ist. Wenn du dein Leben nicht planst, dann werden andere Leute dein Leben für dich planen. Also kommst du nicht drum herum, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du sagst, ja, auch eigentlich läuft es ganz gut so, dann wirst du immer fremdgesteuert sein. Und dann werden unwichtige Dinge oder Dinge, die dir unwichtig eigentlich sind, werden dein Leben von den wichtigen Dingen abhalten. Also rode diese Sachen raus, wenn du merkst, dass da was ist. Und ich bete, dass der Heilige Geist euch das offenbart, was in eurem Leben die spezielle Sache ist. Was ist bei jedem was anderes? So, jetzt haben wir da die Bäume abgehauen. Das nächste, was die gemacht haben, ist, sie markieren den Landeplatz. Im Dschungel ist es hilfreich, wenn man eine Rauchwolke sieht. Also schmeißen sie so eine Rauchgranate, die zieht dann hoch und der Hubschrauber kann von Weitem sehen, ah, da ist der Landeplatz. Auf Asphalt macht man so ein H, das steht wahrscheinlich für Hubschrauber hier. Also müsste eigentlich HH sein. Aber auf dem Flugplatz steht nicht F für Flugzeug. Also, ich weiß nicht, da steht halt so ein H. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Da macht man so eine Markierung auf dem Boden, damit er weiß, ah, hier ist der richtige Ort, hier darf ich landen, ohne dass was passiert. Und jetzt weg von dem Bild, wenn du einen guten Freund hast, den du gerne mal bei dir haben möchtest, dann kannst du ihn einladen und was machst du dann? Dann dekorierst du, dann kochst du vielleicht, wenn du kochen kannst. Wenn du nicht kochen kannst, dann lässt du das mit dem Kochen. Aber du versuchst es schön zu machen für ihn, damit er sich freut zu kommen. Du markierst es, du machst ein Haar auf dein Sofa, damit er weiß, hier darfst du sitzen. Nein, wisst ihr, was ich meine? Dekoriert für den Heiligen Geist, dekoriert für Gott. Stellt ein paar geistliche Blümchen hin, dass er sich freut zu kommen. Es gibt Dinge, die laden ihn ein, die mag er. Gott mag ein heiliges Leben. Gott mag Offenheit. Gott mag liebevollen Umgang miteinander. Gott naht sich Menschen, die ihn suchen. Ein suchendes Herz, das ist wie ein geistlicher Strauß Blumen, wo man sagt, hier fühle ich mich wohl. Markiert euer Leben, sodass Gott darauf landen kann, will und kann. Er will sowieso, aber dass es ihm noch schöner ist. Es gibt Freunde, bei denen gehe ich gerne in die Wohnung, weil es da sehr schön ist. Es gibt Menschen, da muss ich mich überwinden, in deren Wohnung zu gehen. Da sage ich, komm, lass uns lieber einen Kaffee trinken gehen, irgendwo anders. Weil die Wohnung so chaotisch aussieht, dass ich Angst habe. Nein, keiner von euch. Keiner von euch. Aber ich habe in Wohnungen gesessen, wo ich überlegt habe, wo setze ich mich hin? Nicht, dass das Sofa nach dir greift und dich nie wieder loslässt. Wahrscheinlich habt ihr auch sowas noch nie kennengelernt, aber es gibt solche Orte. Okay, macht es schön für ihn. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Als Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns nach ihm ausrichten. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wer ihn von ganzem Herzen sucht, von dem will er sich finden lassen. Also es ist so eine Haltung, die es ihm angenehm macht und schön macht. Sind wir eine Gemeinde, die bedürfnisorientiert sind? Also die guckt, dass jedem gut gedient wird. Dass die Kinder einen ordentlichen Kindergottesdienst haben, dass die Erwachsenen einen ordentlichen Erwachsenengottesdienst haben, dass irgendwie jeder, also dass der Not hat, dass dem auch gedient wird. So sind wir eine Gemeinde, diese Sachen sind alle gut, versteht das nicht falsch, aber sind wir eine Gemeinde, die darauf ausgerichtet ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, oder sind wir eine Gemeinde, die darauf ausgerichtet ist, Gottes Bedürfnisse zu füllen? Die Dinge zu tun, die ihm wohlgefällig sind. Auch wenn sie mal unangenehm für uns sind. Auch wenn sie mal Stress bedeuten. Auch wenn sie bedeuten, dass wir vielleicht keine schönen Räume mehr haben. Und eine Brücke. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Sind wir eine gottesorientierte Gemeinde? Das ist so, markiert euren Platz. Die dritte Sache, die die dann gemacht haben, wenn dann der Hubschrauber kommen sollte, sie haben den erstmal herbeigerufen und eingewunken. Und das sind dann, hier kommst du her. Und das machen wir als Christen auch. Wir sagen, komm in diesen Raum. Haben wir das nicht gerade gesungen? Komm in diesen Raum, komm her, komm. Der Heilige Geist ist auch in der Bibel öfters mal der Parakletos genannt, der Herbeigerufene. Er möchte herbeigerufen werden. Gott möchte eingeladen werden. Er kommt nicht, wenn man ihn nicht drum bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott möchte gerne mal gebeten werden. Und dann kannst du sagen, ja, aber er weiß doch, dass wir ihn gerne hier haben. Natürlich weiß er das, aber trotzdem möchte er gerne gebeten werden. Es gibt so Typen, die dann sagen, ja, du könntest deiner, oder man könnte den Leuten sagen, ja, du könntest auch deiner Frau mal sagen, dass du sie liebst. Aber das weiß sie doch. Wisst ihr? Das ist bitter. Also eine geliebte Person möchte auch mal hören, dass sie geliebt ist. Dass es schön ist, dass sie da ist. Wann hast du Gott das letzte Mal gesagt, Gott, es ist schön, wenn du da bist? Ich freue mich, mir geht das Herz auf, wenn du da bist. Das ist toll. Aber das weiß er doch. Natürlich weiß er das. Aber es ist auch gut, das mal zu sagen, ihn herbeizuwinken, ihn einzuwinken, wie so ein Hubschrauber, dem man dann sagt, hier darfst du landen. Komm schon. Wenn wir so eine Haltung haben, dann wird es ihm wirklich schwerfallen, nicht auch mit seiner Nähe zu kommen. Dann wird es ihm auch schwerfallen, nicht in der Anbetung hier durch die Reihen zu wehen und richtig Power zu machen und richtig Spaß zu haben. Anbetung ist übrigens was Herrliches, um zu sagen, komm her. Wenn wir wegschauen von ihm und ihm bestaunen und ihm sagen, wie toll er ist und wie herrlich er ist, irgendwie, manchmal fehlen einem die eigenen Worte und da sind solche kreativen Köpfe, die gute Lieder dafür schreiben, bin ich total dankbar für, weil die mir dann die Worte leihen, die ich Gott sagen kann, wie wichtig er mir ist und wie wertvoll er mir ist. Und deshalb mag ich Anbetung, die von mir wegschaut und die sagt, ey, du bist herrlich. So, und das ist so ein Einwinken. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die bekannt dafür ist, dass wir so ein Landeplatz für die Nähe Gottes sind, dass Menschen wirklich erleben, die kommen rein und erleben, wow, Gott ist hier. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die bekannt dafür ist, dass man hier Gott erlebt. Und nicht billiges Bier. Also ich meine, das ist okay. Heil werden ist auch okay. Aber so das, wo ich sagen würde, das ist das, was uns ausmacht, ist, dass Gott hier ist. Und dass das jeder erlebt. Und dass er hier machen kann, was er will. Und dass auch jeder weiß. Und dass alles, was nicht der Heilige Geist ist, draußen bleiben muss. Dass wir keinen Befreiungsdienst hier drin machen brauchen, weil die Tür ist wie eine Schwelle, wo unter Mark und Bein getrennt wird und wo die Menschen reinkommen und die Dämonen draußen bleiben. Wäre das nicht herrlich? Das wünsche ich mir. Ja, ich mag das. Lass uns echt Menschen sein, lass uns eine Gemeinde sein, wo Gott wirklich im Mittelpunkt ist und wo seine Nähe uns wichtiger ist als alles andere. Ein Moment in seiner Gegenwart uns wichtiger ist als der Sinn unseres Lebens. Ich glaube, dann werden wir auch echt uns keine Gedanken machen brauchen um Frucht oder so. Amen. Amen. Wir werden jetzt Lobpreis machen. Der Daniel kommt jetzt gleich. Und wir werden heute auch nochmal, nicht nochmal, wir werden heute Abendmahl feiern. Ich glaube, damit fangen wir am besten an. Also das Abendmahl und die Anbetung, wirklich euch vom Heiligen Geist